PPR, Superflex, Tight End Premium, T. Higgins oder Michael Pittman Jr.?
T. Higgins.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil, kurzfristig haben wir es jetzt auch noch hingekriegt am Donnerstagabend. Bin froh, dass ich jetzt noch verfügbar bin, auch wenn es eher zufällig ist, weil unsere Jahreshauptversammlung beim Tennis wegen der ganzen Covid-Situation jetzt doch kurzfristig abgesagt wurde, wovon ich durchaus auch an sich überzeugt bin, dass es richtig war. Cool, dass du jetzt auch kurzfristig Zeit hast auf jeden Fall. Wie geht's dir denn? Es ist Thanksgiving Football.
Ja, genau. Also eigentlich ein bisschen im Stress. Ich sag mal jetzt, nachdem gestern Abend dann auch der neue Koalitionsvertrag vorgestellt habe und ich sag mal, ich weiß nicht, ob das alle wissen, aber ich bin ja im Photovoltaik-Bereich unterwegs, im Vertrieb und ja, also das wird richtig spaßig die nächsten Jahre.
Ja, aber positiv, oder?
Also ja, natürlich,
das,
ja.
Da muss man natürlich sagen, hier, da ist eine Ampel auf jeden Fall deutlich besser als irgendwie ein neues Schwarz-Rot oder Schwarz-Gelb oder keine Ahnung. Ich glaube, da kannst du dich durchaus freuen auf die nächsten Jahre.
Ja, das wird, wir werden nicht wenig zu tun haben.
Da ja, kann man aber das habt ihr sowieso schon nicht, ne?
Nee,
also,
nee.
Das ist ja so. Dementsprechend, ja. Mal sehen, also sollte Phil irgendwann keine Zeit mehr haben für den Podcast, dann bedankt euch bei der Ampel. Dann ist Phil ist dann tätig für die großen Herausforderungen der Energiewende. Aber ich bin zuversichtlich, du wirst es eh nicht lassen können, das ganze Fantasy-Football-Thema.
Nee, genau, Work-Life-Balance und so weiter und so fort, ne?
Genau, richtig, absolut, die muss intakt bleiben. Ja, super. Eben, ich habe schon gesagt, wir sind jetzt hier am Donnerstag frühen Abend, späten Nachmittag, wie auch immer man das nennen will. Der Präabend, glaube ich, hat Sheldon Cooper mal gesagt. Wir warten drauf, dass es dann losgeht mit Chicago gegen Detroit, diesem absoluten Kracher. Und wir wollen auch nicht zu viel verpassen davon natürlich. Dementsprechend werden wir uns heute nicht allzu sehr verquatschen. Zumindest haben wir uns das jetzt mal vorgenommen. Und vielleicht wird es dann auch all in all mal eine kürzere Folge. Ich weiß gar nicht, was die kürzeste eigentlich bisher war. Aber das könnte heute soweit sein. Mal sehen. Dementsprechend newsmäßig hast du einen echten Kracher für uns dabei.
Ja, Philip Lindsay wurde von den Houston Texans gecuttet und wurde von den Dolphins geclaimed. Also, ja, schade für Miles Gaskin oder beziehungsweise schade für das Miami Backfield. Noch einer mehr da und wer Gaskin nicht eh schon losgeworden ist, der, ja, ich sag mal, da gibt es jetzt einen Grund weniger für jemanden, den zu kaufen. So kann man es vielleicht, glaube ich, ganz nett sagen. Ansonsten, ja. Schauen wir mal, was das wird.
Ja, schauen wir mal tatsächlich, inwiefern er da jetzt wirklich so viel wegnimmt. Man weiß ja eben, als Gaskin immer nur in den ungeraden Wochen starten. Das ist ganz wichtig, weil sonst stellst du einen Running Back irgendwie Low-End Running Back 3 auf, glaube ich. Warum auch immer, aber es ist bei ihm sehr schön anzuschauen. Seine Weekly Performance shiftet zwischen super und katastrophal. Ja, ist natürlich jetzt allgemein super, super kacke, weil er schon Carries abgeben wird an Philip Lindsay. Den glaube ich, von dem waren wir jetzt halt sowieso schon keine großen Fans, daher keine wirkliche Implication bei Philip Lindsays Value, richtig?
Ja.
As low as it always was. Ja. Und ja, da vielleicht ganz kurz, wir haben es dann im Discord, darüber habe ich mich tatsächlich gewundert, Batu hat bei uns dann hat geschrieben, Gaskin war doch eh schon nichts mehr wert, eher ungeil für alle Rojo-Owner, die auf einen guten Landing-Spot hoffen. Und da war ich tatsächlich überrascht, als ich das gelesen habe. Ihr denkt Batu hier schon an die Off-Season 2022 quasi. Frage an dich, würdest du es so interpretieren?
Ob er daran denkt?
Ja.
Ja, also.
Genau, so. Aber Philip Lindsay dürfte eh nur bis Jahresende bei den Dolphins spielen, oder? Oder bin ich da falsch informiert?
Nee, ich glaube auch, dass er nur einen Jahresvertrag hatte. Also die haben ja den geclaimed, also auch dann normal seinen Vertrag übernommen. Und ich glaube nicht, dass sie ihm einen neuen gegeben haben. Also von daher sollte der auch wieder Free Agent werden.
Genau, also da glaube ich, kann man an und für sich relativ, wie soll ich sagen, da kann man Entwarnung geben, aber worauf ich eher raus wollte, ich glaube, das ist auch völlig egal für Ronald Jones, oder? Oder siehst du einen wirklichen Case, dass du nochmal einsteigst beim Ronald Jones Hype Train und Erwartungen hast für 2022?
Also sag niemals nie, du weißt nie, wo der landet. Also ich glaube zwar nicht, dass der ein Workhorse sein wird irgendwo, also diese Rolle bekommt, aber wer weiß, wenn das so eine, ich sag mal, so ein James Conner-Ding wird, ne, wenn er irgendwo im Backfield landet, wo beide Backs praktisch die Chance haben, die Leadback-Rolle zu bekommen, dann wer weiß, ne, was passiert. Also da, ich würde es halt nie ausschließen. Aber natürlich, ich bin jetzt kein, also ich würde jetzt nicht Ronald Jones kaufen mit dem Hintergedanken, dass er irgendwo Leadback wird im nächsten Jahr und wirklich fantasy-relevant ist, weil er jetzt auch nicht gerade der beste Passcatcher ist.
Ja, und das ist eine maßlose Übertreibung. Er ist einer der schlechtesten. Das kann man, glaube ich, schon wirklich so festhalten. Bevor Ronald Jones irgendwo signifikant Catches bekommt oder auch nur Targets, da passiert, glaube ich, noch eine ganze Menge. Und deswegen, das ist einfach mein großes Problem auch mit Ronald Jones. Denn James Conner zum Beispiel, da wussten wir ja vorher, dass er das durchaus
Ja,
kann.
ja,
Also
ja. Also genau.
deswegen, er ist ja eher der junge Adrian Peterson, so ein bisschen.
Joa.
In schlecht halt.
Du meinst jetzt Rojo?
Ja, genau. Also Rojo ist einfach nur der 35-jährige Adrian Peterson in 25 oder
Okay.
wie alt auch immer er ist. So war das gemeint.
Ja, okay, fair, fair, der Vergleich ist. Naja.
Aber ja, genau. Dementsprechend, Batu, ich glaube, wenn du Rojo hast, tatsächlich wart vielleicht mal drauf, vielleicht kriegt er irgendwo einen Landing-Spot, wo es so aussieht, als würde er Workload sehen und dann hausten weiter. Das wäre zumindest mein Advice bei Rojo.
Ja.
Aber so viel einfach nur zu Rojo. Ansonsten haben wir keine wirklichen News diese Woche. Aber einen Hörer-Trade. Einen Hörer-Trade, den hat uns der gute Johnny F99 hat uns den geschickt. Ja, also, da sind wir jetzt natürlich beide absolut unbiased bei der Bewertung. Und der Johnny, der schickt Clyde Edwards-Helaire in einer, also man kann es ja sagen, in der JIT-Liga, da wisst ihr alle, wie das Scoring ist. Unser Standard-Scoring, das wir hier immer besprechen, schickt CEH weg und bekommt dafür Keenan Allen. Ich glaube, da brauche ich nicht mehr dazu sagen, dass Johnny in der JIT-Liga durchaus im Contender-Modus ist. Das seht ihr auch in den Dynasty Diaries auf unserem Discord, dass er sich da sehr, sehr gut schlägt und eine gute Saison verlebt und verstärkt sich jetzt nochmal eben auf der Wide Receiver-Position und gibt dafür Clyde Edwards-Helaire ab. Ja, da fange ich vielleicht mal an mit der Bewertung und nehme dir da etwas vorweg. Deal gefällt mir tatsächlich für beide Seiten. Ich bin ja auch in der Liga drin. Hermann hat mit den Playoffs dieses Jahr nichts zu tun, hatte Keenan Allen noch auf dem Roster. Ich glaube, es war einfach der Zeitpunkt gekommen, da musste er Keenan Allen auch abgeben. War auch die letzten Wochen schon offen dafür, ihn abzugeben. Denkt, da hat er sich verschiedene Trade-Angebote auch angehört. Und bei dem jetzt war er dann einverstanden. Ich finde, aus seiner Sicht ist es sinnvoll, ob jetzt, also für mich ist CEH jetzt kein Trade-Target. Ich habe ihn ja nicht grundlos relativ tief in meinen Rankings, aber es bleibt ja trotzdem dabei, dass die Rolle als Kansas City Running Back durchaus Upside hat. Und das hat man ja jetzt bei Darrell Williams gesehen. Als der da in Kansas City mal wirklich die komplette Rolle hatte, mit, ja, gut, ein bisschen Derek Gore kam da beim Rushing rein, aber Darrell Williams hat die Targets gesehen, er hat Großteil der Goal-Line zumindest gehabt und auch den Großteil der Rushes gehabt und sofort war er ein produktiver Running Back. Was ist, wenn CEH doch die Rolle nochmal bekommt? Dann sieht das wirklich gut aus und daher kann man da einfach auf den Value-Gewinn spekulieren. Und noch dazu, muss man halt auch hier im Hinterkopf haben, dass offensichtlich es keine besseren Angebote für Keenan Allen gab. Der war jetzt seit Wochen durchaus bereit, ihn zu traden, und es war wahrscheinlich keiner dabei, der ihm einen Cam Akers geben wollte oder ja, vergleichbare Kandidaten, die man als Rebuilder vielleicht haben will. Und daher bin ich da aus seiner Sicht mit dem Deal zufrieden. Ja, und für dich ist das ihn. Also finde ich No-Brainer. CEH Value ist ziemlich tief zwar, das stimmt, aber es kommt auch mit einer ganzen Menge Risiko daher, Wenn er dieses Jahr nicht mehr durchstartet, dann wird auch sein Value nicht besonders hoch gehen über die Offseason. Dann stagniert er da weiter dahin, und Keenan Allen kann dir dieses Jahr helfen beim Playoff-Push. Also ist das für mich auch ein klarer Win. Und ja, jetzt kannst du doch mal dazu sagen, was deine Gedanken dahinter waren oder warum der Deal aus deiner Sicht für dich Sinn ergeben hat.
Ja, also für mich letztlich, genau, es ist in der Liga so, es gibt eigentlich eine Spitzengruppe aus 4 Teams aktuell, und ich sag mal, da ist es eigentlich ziemlich eng, und da habe ich schon noch gesehen, dass ich noch was oder mich noch verbessern konnte, und da eben habe ich dann eben geguckt, welcher Rebuilder hat noch welche Spieler auf dem Roster, und da schoss mir Keenan Allen halt gleich ins Auge, und ich sag mal, der mein Starting Lineup durchaus so um 5 Punkte pro Spiel verbessern konnte, und das ist halt schon ein Schritt, ne, gerade wenn es dann so eng zugeht, und dementsprechend habe ich den Deal gemacht, auch wenn ich persönlich im Vakuum Clyde Edwards-Helaire über Keenan Allen hätte, allein des Alters wegen, und aber wie gesagt, wir haben ja oft drüber gesprochen, als Contender muss man auch mal ein bisschen Value abgeben, um sich dann nochmal zu verbessern. Und ich sag mal, wenn Keenan Allen, je nachdem, wie ich jetzt auch mein Fenster weiter sehe, auch in die Off-Season hinein, mir noch entweder dieses Jahr oder auch noch nächstes Jahr gute Dienste leistet und das wir da können, dann bin ich da völlig zufrieden mit, und dann ist das für beide Seiten, denke ich, auch ein guter Deal.
Definitiv. Keenan Allen wirst jetzt halt, sag ich mal, wirst du in den Sonnenuntergang reiten, denke ich. Da wird natürlich in 2 Jahren nicht mehr besonders viel gehen. Aber ja, die Production einfach allein für diese 2 Jahre, auf die kommt es dann im Nachhinein, wenn wir uns den Deal anschauen, sicher an.
Ja, und ich glaube schon noch, dass man ihn noch los wird. Also sicherlich nicht unbedingt in der Offseason, aber ich sag mal, zum Start der nächsten Saison, wenn dann jemand in Contention geht, dann kannst du den schon noch für einen vernünftigen Wert auch loswerden, denke ich.
Nächstes Jahr am Anfang schon. Ich meinte jetzt 2023 quasi.
Nee, gut, dann nicht.
Start der Saison, da wird es dann, glaube ich, schon happig.
Ja.
Genau. So viel zum Hörertrade, das war nur einer diese Woche. Und damit, bevor wir zu unserem heutigen Hauptthema kommen, den möglichen Rebuild und Contender-Moves, die wir so sehen aktuell, die man machen kann, gibt es noch die kurze Werbepause. Und dafür darfst du erstmal ran.
Ja, folgt uns wie immer auf Twitter @dynastyflo mit PH. Dann dir @49erflo oder mir @phil8f90. Kommt auch gerne in unseren Discord, du hast es ja gerade eben schon beschrieben. Viele, ich sag mal, lustige Sachen, die wir da so treiben. Und auch bei den Spielen ist immer reger Betrieb, kann man sich austauschen, wenn man Fragen hat zu Trades oder wenn ihr auch wollt, dass eure Trades hier mal in der Folge besprochen werden oder auch bei Mailback-Folgen eure Fragen aufgenommen werden, da gerne auch schreiben. Und dann denke ich, kannst du noch mal sagen, wie man uns so supporten kann.
Absolut. Und da geht's erstmal Richtung Patreon. Da findet ihr uns, ist in der Folgenbeschreibung, ist aber einfach patreon.com/dynastyflow. Da solltet ihr uns finden. Ich darf verkünden, feierlich, mal wieder. Wir haben 5 neue Supporter in der letzten Woche bekommen. Es geht immer noch jetzt, klar, wir haben das gerade gelauncht, da geht es jetzt halt steil nach oben gerade. Da darf ich mich bedanken, oder dürfen wir uns bedanken, beim Bruno, Pitti, Patrick, Alex und beim Dennis. Mega, auch Tolle Beiträge, die wir da bekommen jetzt halt monatlich. Das freut uns echt riesig und wir sind jetzt schon wirklich bei einem schönen Unterstützungsbetrag jeden Monat. Und wir haben auch eine Unterstützung bei PayPal bekommen. Dann auch nochmal danke an dich, Markus. Haben wir gesehen und freuen uns sehr über deine Spende. Mega, also da seht ihr paypal.me/dynastyflow könnt ihr auch unterstützen, kommt auch bei uns an. Alles geht ins gleiche Säckelchen und wir kaufen davon unseren Premium-Content irgendwo ein, den wir dann auch nutzen, um euch beste Qualität, servieren.
Ja, ich glaube.
So viel, glaube ich, zur Werbung.
Ja, auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal ein Danke von mir. Und ja, ich glaube auch, um das mal zu sagen, also wie gesagt, wir reinvestieren da auf jeden Fall. Ich sag mal, wir haben da jetzt vor einiger Zeit auch mal drüber gesprochen, nochmal, was man auch gerade im Bereich Devi und so weiter, ne, also Rookies der nächsten Jahre, sich da nochmal dazu holen kann. Und da gibt's schon einige interessante Sachen, wie gesagt, die aber natürlich immer Geld kosten. Und damit helft ihr auf jeden Fall uns, ich sag mal, da wirklich guten Content uns zu Gemüte zu führen und uns da in dem Sinne weiterzubilden, wenn man so möchte.
Definitiv,
ja, also, definitiv. Wie gesagt, wir geben es nicht nur für Bier und Schnaps aus, sondern es wird hier auch für den Content verwandt.
Definitiv, ja, da ist was dran. Gerade zum Thema Devi, das wird auch eine der nächsten Folgen werden, dass wir mal ein bisschen vorausschauen, so auf die 22er-Klasse, denn ihr hört sicher, also gerade wenn ihr viel auf Twitter unterwegs seid oder wenn ihr selbst so ein bisschen, vielleicht habt ihr auch selbst das Gefühl, in euren Dynasty liegen, diese 22er-Klasse wird sehr, sehr niedrig bewertet, Picks sind daher zum Teil auch relativ günstig, aber wir wollen jetzt mal ein paar Namen dahinter schreiben, wen wir so auf dem Radar haben, wie unsere, vielleicht so ein bisschen unser aktuelles Ranking, auch wenn es noch nicht so genau gemacht ist, aber wie so unsere Erwartungshaltung an die nächste Klasse ist, dass wir da ein bisschen durchgehen, um euch das auch ein bisschen besser vorzustellen. Und da hilft so Content natürlich schon enorm. Gerade mir muss ich sagen, du schaust ja wirklich so super viel College Football auch noch an, du bist ja da super up to date. Den Samstagabend, den habe ich mir bisher noch nicht für Football rausgeschnitten, muss ich ehrlicherweise gestehen. Und ich bin da im Moment, ich bin da noch der Boxscore-Grinder von uns beiden.
Ja, der große Vorteil ist bei mir, meine Freundin schläft immer früh auf dem Sofa ein und dann kann ich immer noch ein bisschen gucken. aber also letztlich, ja, man muss sagen, jetzt zur 22er Klasse, also die Wide Receiver, wenn da wirklich sich alle nachher zum Draft anmelden, dann wird das schon echt Wahnsinn und dann könnten Late First und Early Seconds schon oder auch Mid Seconds noch echt wertvoll sein.
Definitiv, aber dazu kommen wir dann eben in einer der nächsten Folgen. Da freue ich mich schon richtig drauf. Jetzt konzentrieren wir uns heute erstmal drauf, so ein paar Tipps zu geben, wie gehen wir das jetzt aktuell an mit unseren Teams. Haben wir natürlich schon in den vergangenen Wochen viel gemacht, aber jetzt mal, was, wenn ihr euer Team anschaut, seid ihr Rebuilder oder Contender, was kann man jetzt im Moment nochmal machen? In vielen Ligen wird die Trade Deadline diese nächste Woche sein, übernächste Woche sein, so rund kurz vor den Playoffs und deswegen wollen wir da nochmal ein bisschen was dazu sagen und wie wir das angehen. Und ja, ich glaube, wir starten mal so ein bisschen mit der Contender-Sicht. Und ja, dann einfach, ich sag mal, du hast ja jetzt schon ein Beispiel gezeigt, was du hier gemacht hast mit CEH und Keenan Allen. Hast ein bisschen beschrieben, dass du hier die Punkte in deinem Line-Up, deinem Line-Up hinzugefügt hast. Und mal ganz generell gefragt, machst du das immer so, dass du einfach dein Lineup anschaust und dir dann sagst, okay, im Schnitt dürfte mir das so und so viele Punkte bringen im Vergleich zu dem abgebenden Spieler oder wie gehst du daran?
Ja, also ich vergleiche schon, dann guck auch, ich sag mal, auf die Points vor und Max Points vor, so wie ist es eigentlich jetzt gelaufen, stehe ich auf dem Platz, auf dem ich stehe, weil es glücklich gelaufen ist oder weil es vielleicht auch schlecht gelaufen ist und wie ist mein Team so, ne, wer hat sich verletzt, wer ist gesund, ne? Das sind sicherlich auch Punkte, die da eine Rolle spielen. Und ja, wie gesagt, dann gucke ich eben und probiere das eben möglichst gut einzuschätzen, ob ich was machen muss oder nicht. Also ich sag mal, ob es reicht, also ob es auch so reicht oder ob ich sage, okay, jetzt lege ich hier nochmal an der Stelle den Spieler nach, weil der mir wirklich helfen kann, nochmal meine Siegchancen zu erhöhen.
Ist natürlich auch immer ganz wichtig, in welchem Liga-Umfeld bewegt man sich. Eben, du hast schon gesagt, stehe ich zufällig da, wo ich stehe oder nicht. Man kann ja sogar sehr, sehr guter, also man kann ja ein guter Dritter sein, so, oder man steht als an dritter Position, aber dann auch mal gucken, wie gut sind die 1 und 2. Und vor allem auch, wie ist deren Teamstruktur? Kann ja sein, dass die da weit enteilt sind und super stark sind, aber das halt ja zu Lasten der Haltbarkeit des Teams gerade machen. Also das sind so Mannschaften, da ist dann eben Travis Kelce drin und dann hast du alternde Running Backs mit drin, dann hast du alternde Wide Receiver drin. Ebenso, wenn das alles nur um die Kelces, Bradys, Keenan Allens, Leonard Fournettes aufgebaut ist, dann ist es ja vielleicht nicht so sinnvoll, jetzt diesen Deal, so ein CEH abgeben für einen Keenan Allen zu machen oder so, also einen vergleichbaren Spieler, wo du weißt, ich bin zwar dieses Jahr Contender und wenn ich viel Glück habe in der einen Matchup-Woche im Halbfinale, Finale, dann kann ich vielleicht hier eben vorne aufs Treppchen springen, aber ich konzentriere mich vielleicht doch erst auf nächstes Jahr. Das heißt, es ist halt sehr abhängig davon, wie die Ligastruktur im Allgemeinen ist, bei der reinen eigenen Team-Evaluation.
Ja, auf jeden Fall. Also man sollte da wirklich gucken, wie sieht's aus, wie sieht auch der restliche Schedule aus. Also habe ich mir jetzt so gerade, wo es in die letzten 3 Wochen geht, vorher finde ich es immer so ein bisschen vage, weil du auch nie weißt, wie sehen die anderen Teams aus in den Wochen. Aber jetzt habe ich mir das auch angeguckt, also in meinen Ligen, wo ich Contender bin oder wo es auch um die Playoffs geht, meinetwegen, um wirklich zu gucken, was für eine realistische Chance habe ich und also schaffe ich es in die Playoffs? Ja oder nein? Wenn ich, also ich sag mal, ich tippe meine Spiele dann selber, wenn man so will. Und dann, ja, dann gucke ich eben. Ja, und weil es gibt Teams, die sind klare Contender. Ich habe ein Team, das steht 11 und 0. Und also jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster und jinx es wahrscheinlich. Aber also das sollte eigentlich auch schon den Titel gewinnen. Also alles andere wäre eine herbe Enttäuschung. Und ja, da habe ich jetzt geguckt, ich habe die Bye Week sicher, also so und jetzt habe ich nämlich meine beiden Titans, Ertz und Kelce, da in der Bye Week und dachte erst, ich müsste für einen Titan traden und dann habe ich mir gedacht, nö, reicht auch so. Und deshalb habe ich gesagt, dann ja, dann brauchst du da kein Draftkapital oder irgendwas verschwenden, sondern gehst dann mit ich glaube Nick Vanette als Titan in die Woche.
Ja, Mai tut's dann
So.
auch. Wenn du 11-0 stehst, muss er ja ehrlicherweise sagen, kann es auch sein, dass du mit einem Nuller auf Tight End die Woche gewinnst und das
Ja.
restliche Team auch nicht so schlecht sein.
Nee, genau. Das ist, also, genau, das ist dann eben die Sache. Und was ich mir noch als Punkt hier aufgeschrieben habe, ist auch möglicherweise überflüssige Spieler wegtraden. Das heißt, also, wir haben vor der Folge noch ganz kurz drüber gesprochen. Wir haben uns über Tiefe unterhalten und Tiefe ist eigentlich nicht so wichtig. Also natürlich ist, man sollte jetzt nicht spitz auf Knopf genäht sein. Das heißt also die letzten, also so irgendwie so 3 fähige Ersatzspieler sollte man schon irgendwo haben, je nach Line-up-Größe auch. Und aber wenn man, also man braucht keine acht Ersatzspieler, die gut sind, wenn man irgendwie 8 Starter hat, weil dann, also wenn die ersten 8 ausfallen, dann hast du sowieso ein Problem, dann wirst du eh nicht gewinnen. Und gerade, also, ja, und gerade da würde ich eben auf so Spieler wie zum Beispiel jetzt James Conner oder Daryl Henderson gucken, wenn die jetzt zum Beispiel euer Running Back 4 sind, dann sollte man doch schon überlegen, die wegzutraden, weil wer weiß, wie der Wert da in der Offseason sich verändern wird.
Definitiv, gehe ich voll mit. Ich muss sagen, dass da habe ich dieses Jahr schon auch eine ganze Menge dazugelernt. Ich habe Contender-Teams, ich habe immer auch darauf geachtet, wenn ich Contender gebaut habe, eine Tiefe da zu haben. Und da muss ich sagen, da es ist einfach unnötig, vorher einen Second Rounder in Julio Jones zum Beispiel zu investieren. Ja, dann denkst du, ja, aber der, das ist ja dann einfach eine super Absicherung, das ist ein Wide Receiver 2, wenn er wieder so liefert wie früher, der kommt da jetzt nach Tennessee und sieht dann da seine Targets und was ist, wenn, da hilft er mir in Bye Weeks und was ist, wenn mein Wide Receiver vorne dran sich verletzt und so weiter. Aber ganz ehrlich, im Prinzip hätte ich den Second Rounder einfach entweder behalten für die nächste Offseason oder hätte ich ihn investiert, um den auf meinen Starter zu legen und nochmal weiter oben ins Regal zu greifen. Das ist das, und genau so einen Move kann man ja jetzt sogar auch noch machen als Contender. Versuch, dein Line-Up wirklich zu verbessern und nicht noch jemanden für die Bank zu holen. Was man machen kann, meiner Meinung nach, ist gerade jetzt zu gucken, wer sind meine Running Backs und gibt es dazu halt wirklich einen richtigen Backup. Also hast du Dalvin Cook, dann hol dir jetzt noch Alexander Mattison vor den Playoffs. Weil das ist jemand, das ist wirklich ein Plug-and-Play-Starter in dem Moment, wo Dalvin Cook down geht. Und dann, das kann dir halt sonst die komplette Meisterschaft halt kosten. Ich meine, stell dir vor, der Alexander Mattison steht dann auch noch im Finale gegen dich und du hast schon Dalvin Cook verloren. Also solche Dinge, die können dich einfach killen. Und abhängig davon, ob ihr eine Trade-Deadline habt oder nicht, ist es dann halt sehr, sehr schwer, den zu bekommen. Ja, also es geht gar nicht, wenn ihr eine habt, wenn Dalvin Cook down geht. Und selbst wenn ihr keine habt und es passiert, dann werden euch halt die Hosen ausgezogen in dem Moment. Weil dann seid ihr komplett verzweifelt und dann lieber jetzt nochmal probieren und vielleicht in Anführungsstrichen teuer kaufen, als dann, wenn ihr blank seid.
Ja, oder jetzt eben auch so Spieler einkaufen, ich sag mal, und das geht eigentlich, je nachdem, ob eben diese Trade-Deadline da ist oder nicht, das geht eigentlich fast immer. Und zwar, warum soll ich mir einen teuren Connor oder Henderson, also wo ich noch einen gewissen Wert, also einen Second oder einen First teilweise sogar bekomme, auf die Bank setzen? Also wenn ich sie spiele und brauche, dann okay, ne, dann muss ich sie halt behalten, das ist ganz klar, ne, an der Stelle, ne, wenn ich nur wenn ich sie entbehren kann. Aber ansonsten könnte man auch einfach zum Beispiel jetzt für einen Ty Johnson traden. Ich glaube, da ein Drittrunden-Pick reicht da schon locker, um den zu bekommen. Und den kann ich halt irgendwie, wenn es jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen irgendwo eng wird, kann ich den auch reinschmeißen. Also bevor ich da irgendwie, also wie gesagt, ich kann dann lieber für die anderen irgendwie einen höheren Pick bekommen und so einen günstig einkaufen, dann hat man am Ende mehr Wert, aber hat irgendwie vielleicht eine ähnliche Produktion von dem Spieler.
Ja, ja, definitiv. Und ich kann mich gut erinnern, du hast letztes Jahr kurz vor dem Finale, ich weiß nicht, oder im Halbfinale der Jet für Jeff Wilson getradet zum Beispiel.
Ja.
Ich glaube, es hat einen Second Rounder gekostet, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Nee, ich glaube, ein Drittrunden-Pick.
Es spielt auch jetzt keine große Rolle, was es genau war. Der Typ hat dann einfach zwei Spiele für dich als Starter funktioniert, war der Starting Running Back der Niners und hat dir im Finale irgendwie 30 Punkte aufgelegt. Es ist völlig egal, ob es ein Second oder ein Third Rounder war im Nachhinein. Wenn du die Chance auf sowas hast, dann sind die halt viel wert. Und solche Backs, die diese Upside haben, dann, wenn der Starter down geht und dann ein klarer Starter da ist, dann würde ich versuchen, als Contender das jetzt noch in dem Moment, also mir da ein paar zu holen, die das Potenzial haben, eben bevor die Playoffs losgehen und bevor man needy ist und bevor der Markt groß ist dafür. Und das ist nämlich ein weiterer Punkt, der mit dieser hohen Tiefe einhergeht, wenn man super viele so Mittelklasse-Spieler hat, die man nie cutten kann, weil sie eigentlich dafür zu viel Wert haben, die man aber auch nicht richtig traden kann, weil man sich denkt, ja, jetzt ist er gerade unterbewertet, dann bist du super gebunden in deinem ganzen Roster-Management und kannst für solche Backup-Running-Backs ganz schwer traden, weil du wahrscheinlich sogar wenig Draft-Kapital hast, sonst hättest du die ganze Tiefe nicht und du hast, und diese Tiefe, die kannst du für die nicht abgeben, weil die will dann keiner. Und das macht dich ein bisschen unflexibel. Daher finde ich es tatsächlich auch besser mittlerweile, ein bisschen weniger Tiefe zu haben und dann für solche Jungs auch mit traden zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und ich habe jetzt zum Beispiel auch gerade nochmal nachgeguckt, auch ein gutes Beispiel war Andy Dalton letztes Jahr. Ich hab den am 12. Dezember geholt. Als gut ja, hat mir halt eben auch im Finale gestartet und hat irgendwie 30 plus Punkte aufgelegt in dem Format. Und jetzt hab ich ihn dir letzte Woche getradet, weil ich ihn nicht mehr brauche, weil ich vier andere Starter habe auf Quarterback. Und ja, jetzt ist er eben auch nur für die Woche. Und ich sag mal gucken. Natürlich kann Dalton auch in der Offseason Starter werden, sodass das eben auch ein Deal ist für einen Drittrunden-Pick, der für uns beide okay ist. Ich habe den Roster-Spot, du hast einen Starter für eine Woche mit einem potenziellen Upside in der Offseason. Also denke ich auch eine gute Sache. Und ja, die kleinen Deals sind es manchmal, wo man gar nicht denkt, okay, wow, ich kaufe mir jetzt Spieler XY für eine Menge Geld in dem Sinne ein oder für eine Menge Kapital ein, sondern manchmal sind es echt diese, ja, unspektakulären Spieler, die dir einfach aber dann gewisse Wochen gewinnen können.
Definitiv. Und da ist es einerseits lohnenswert zu gucken, wer hat auch einen guten, ja, so ein bisschen Playoff-Schedule. Also kann man schon auch langsam mal einfach gucken, welche Running Backs sind da positiv. Gerade bei Running Backs meine ich das natürlich vor allem. Bei Wide Receivern ist das, da bin ich jetzt nicht so, ja, da habe ich jetzt nicht so viel Angst vor Matchups in der Regel. Gibt es ein paar ganz wenige Ausnahmen, aber ansonsten glaubt man da ja ans Talent und die Situation irgendwo. Und ja, auch Quarterbacks muss man halt sagen. Da geht auf jeden Fall einiges, weil da ist der Faktor Alter halt ein großer. Und in dem Moment, wo du da jemanden hast, den du halt jetzt günstig bekommst, was kostet ein Jimmy Garoppolo zum Beispiel? Der kostet irgendwie gar nichts. Aber der startet dieses Jahr für die Niners und die sind jetzt wieder auf Playoff-Kurs. Ich sehe nicht, dass Trey Lance dieses Jahr übernimmt. Hat uns zwar, glaube ich, beide überrascht, dass das jetzt wirklich so kommt in der Konsequenz, aber Jimmy wird dieses Jahr starten und ich glaube auch, dass Jimmy nächstes Jahr irgendwo startet.
Ja, gut, irgendwo kann schon sein,
Ja, also
nach
bitte
der
nicht in San
Saison.
Francisco.
Ich
Alter,
wollte
wenn der
gerade
nächstes
sagen,
Jahr
ich
in San
wollte es
Francisco startet, dann falle ich, glaube ich, hier vom
gerade
Stuhl, ja.
sagen.
Also.
Danach klang es jetzt im ersten Moment. Nee, genau, also ja, San Francisco wäre schon ein Hammer. Also dann müsste man sie halt alle gleich einweisen lassen. Aber ja, klar, woanders. Also ich sag mal, ich glaube, Pittsburgh würde ihn schon nehmen.
Also, ja, es kommt halt immer drauf an, weil ich weiß nicht, ob die Niners wirklich halt unbedingt diesen First Rounder Minimum haben wollen, was ja angeblich, also was ja immer heißt, sie haben einen Second Rounder abgelehnt und so und naja, wird man dann sehen, aber hat sich dann vielleicht auch geändert, wenn Trey Lance halt mal ein Jahr auf der Bank gesessen ist, da hat er sicher viel gelernt. Wissen wir dann alle. Aber also das sind Spieler, finde ich, die kann man einfach holen. Und gerade San Francisco, schaut man sich das an, das sind keine ja, besonders terrifying Matchups da, die in den nächsten Wochen auf Jimmy warten. Und dann kann das zum Beispiel jemand werden, der halt in Superflex Ligen in den Playoffs massiv hilft. Was ist, wenn dein Quarterback down geht? Wie sieht es dann aus? Ich habe so, ich habe in zwei Ligen, in denen ich als Rebuilder unterwegs bin, die Roster von Contendern gecheckt. Die haben zwei Quarterbacks. Wie kann man mit zwei Quarterbacks in die Playoffs gehen? Du bist eine Verletzung davon entfernt, wie viele Punkte aus deinem Lineup zu streichen? Dann kommt dein neunter Flex-Spieler irgendwie, sage ich mal, kommt dann rein dafür. Und wie viele Punkte bringt dir im Vergleich Jimmy Garoppolo? Das ist eine ganze Menge. Und der kostet nicht viel.
Nee, wahrscheinlich irgendwie um die 8 Punkte oder sowas im Schnitt, die du da wohl mindestens verlierst. Ja,
Locker.
das ist so.
Genau. Also deswegen da die Augen aufhalten und euer Roster ehrlich analysieren.
Ja, und also da ist es ja auch wirklich diese Strategie, so ein bisschen, was hast du auf Quarterback? Hast du da wirklich, da haben wir auch schon häufiger mal drüber gesprochen, hast du da wirklich die Stars, die du eh jede Woche plug and play, vielleicht alle schon ihre Bye Weeks durch, wenn du dann zwei hast, boah, dann kann ich es ja noch irgendwo nachvollziehen, ne? Dass man sagt, okay, ich gehe das Risiko ein, will jetzt nicht nochmal viel ausgeben, guten Garoppolo kostet jetzt wahrscheinlich nicht viel, aber ich sag mal, dass man sagt, okay, ich investiere da jetzt nicht unbedingt, ne? So, aber gerade wenn man jetzt viele Mittelklasse-Quarterbacks, und so habe ich es jetzt ja auch gemacht, also ich habe jetzt vier Starter halt, ne, aber keinen Topstar. Also ich habe Tannehill, Wentz, Garoppolo und Daniel Jones. So, und dann streame ich halt quasi in der Dynasty, ne, aus meinem eigenen Team. Und ich glaube halt, da kannst du eben auch schon eine gewisse Lücke dann schließen zu eben den Superstars.
Absolut, definitiv. Und ja, wir sehen ja dieses Jahr sogar was. Also, wenn ich da in mein Team reinschaue mit Josh Allen und Kyler Murray, das tut die letzten Wochen weh.
Ja,
Denn
gut.
Josh Allen performt nicht auf seinem eigentlichen Niveau und Kyler Murray hat sich verletzt. Und dann tut's weh, dass da kein Mittelklasse-Mann mehr dahinter sitzt, der zumindest noch als Quarterback starten kann. Genau. Ja, das mal so ein bisschen zu den Quarterbacks vielleicht. Ich weiß gar nicht. Ansonsten direkt, ich glaube, die klassischen Bye-Kandidaten, die können wir uns an der Stelle fast sparen, oder? Also ich meine, das muss ich jetzt irgendwie sagen, dass man nochmal sich umschauen soll, ob man irgendwie Antonio Brown günstig kaufen kann. Ich glaube, das weiß an sich jeder, der im Winnow ist.
Ja, genau. Also es gibt ja, ich sag mal, so ein bisschen klassische Kandidaten immer, die eben schon einen Tag älter sind, aber gut produzieren. Und ich sag mal, da kann man wirklich auch mal auf ja, Season Average gucken, ne? Und mal gucken, wer sticht einem ins Auge, wo man denkt, okay, der ist jetzt hier vielleicht ein Top-20-Spieler auf seiner Position. Aber ich muss vielleicht nur einen Top 50 Preis bezahlen, ne, irgendwie sowas. Und da kann man dann mal schauen. Natürlich immer, ne, Points for, also, oder Points per Game ist immer natürlich, man muss schon gucken, dass der Spieler mehr als 3 Spiele gemacht hat. Ne, das
Ja,
ist, also, ne, aber ich glaube, da
dass es
über
nicht
den,
drei Touchdowns waren
genau, ich
in
glaube,
diesen
wir müssen
zwei
jetzt
Spielen, ja.
nicht erklären, dass da irgendwie, ich glaube, letztes Jahr war es irgendwie Antonio Williams, der ein Spiel gespielt hat,
Ja,
überragend. Ja,
genau.
nee, ich glaube, das müssen wir nicht mehr erklären. Dafür
Ja.
sind die meisten unserer Hörer auch schon genau solche Nerds wie wir.
Definitiv, definitiv. Was sehr, sehr witzig ist, by the way, heute ist Trade Deadline in einer Liga von mir. Und jetzt habe ich es gerade gesehen. Da gingen gerade 1, 2, 3, 4 Deals durch. Innerhalb von wenigen Stunden. Also das ist natürlich schon, muss ich sagen, das hat schon auch was für eine Trade Deadline, auch wenn sie mir hier deutlich zu früh ist. Aber ich kann ja schon verstehen, dass das auch was für sich hat einfach, weil es den Druck noch mal ein bisschen erhöht.
Ja, wie gesagt, wenn, was ich verstehen kann, ist eine Deadline halt eben zu den Playoffs. Ne? Also
Genau, ja.
wirklich, dann bin ich auch fein damit, auch wenn ich, wie gesagt, eben nicht unbedingt der riesigste Freund davon bin. Aber klar, verstehe den Punkt dafür auch.
Ja, genau. Ja, aber du hast es gerade schon gesagt. Einfach ältere Spieler kaufen, die mit einem Discount hier verbunden sind. Was ich tatsächlich halt immer mache, ist, und das hast du ja schon gesagt bei deinem Keenan Allen Deal, also sobald jemand entweder wirklich rechnerisch aus den Playoffs raus ist, oder wer eigentlich einfach keine Chance mehr hat, da gucke ich mir die Roster an und schaue, was für ein Spieler ist da drin, der eigentlich von diesem aktuellen Punkt weg keinen Wert mehr dazu gewinnen wird. Das heißt, wen sollte der andere eigentlich verkaufen? Und dann halt den anschreiben und sagen, schau mal, du bist doch jetzt eigentlich dieses Jahr nicht mehr drin. Die Spieler werden doch in den nächsten Monaten signifikant an Wert verlieren. Macht das nicht Sinn? Bist du nicht bereit, den und den irgendwie abzugeben?
Ja.
Halt ganz spezifisch. Das muss man halt in der Liga meiner Meinung nach machen.
Ja, und genau, das ist auch manchmal einfach so ein Move, auch entweder fürs eigene Lineup, und das ist natürlich die erste Priorität, aber auch zur zweiten Priorität, einfach den vielleicht einen Mitspieler blocken davon, so einen Spieler zu bekommen, ne? Also, ich sag mal, jetzt ist vielleicht bei irgendjemandem gerade der Running Back ausgefallen und der ist sowieso schon dünn auf Running Back und der wird jetzt wohl wahrscheinlich bei dem anfragen, und wenn du dann den Spieler auch gebrauchen kannst und den anderen noch davor, ja, ich sag mal, blocken kannst, dann hat es natürlich einen doppelt positiven Effekt, ne?
Definitiv, oder was ist, wenn da doch noch einer der Top Titans zum Beispiel einem ist und du selber hast schon eine Titan Premium Liga, du hast schon an sich einen guten Titan, aber da ist noch einer der Top Titans, also sag ich mal, Kelce oder Waller spielt in einem Team, das es nicht in die Playoffs schafft. Und du hast, weiß ich nicht, selbst wenn du George Kittle hast zum Beispiel, es hält einen ja nichts davon ab, trotzdem für Kelce oder Waller zu traden und einen in die Flex zu stellen. Ich denke, da wirst kaum jemand finden, der da nicht die Flex verbessert mit so einem Spieler in Tight End Premium. Und das verhindert, dass der andere Contender, der bei dir in der Liga spielt, der irgendwie da mit einem Hockenson rumgurkt, der in dieser Detroit Offense leider halt einfach nicht den Floor oder das Ceiling hat, dass der sich da nochmal verbessern kann. Oder der hat Dawson Knox oder Dalton Schultz, keine Ahnung. Einfach so einen Mittelklasse Tight End und dann kannst du halt sicherstellen, dass der sich da wirklich nicht nochmal signifikant verbessert.
Ja, auf jeden Fall. Gut.
Genau. Ja, das waren jetzt eigentlich so der Großteil meiner Gedanken rund um Contender.
Ja.
Ich glaube, ansonsten ist da nicht mehr viel. Und dann können wir eigentlich rübergehen zum Rebuild. Und ich würde sagen, das leiten wir gleich mit unserer Hörerfrage ein, die sich um das Thema sowieso gedreht hat. Und das war der gute Philipp. Der hat uns gefragt, eine kurze Strategiefrage für Rebuilder. Er hat in seinem Team drei junge, gute Wide Receiver mit Justin Jefferson, Jalen Waddle und Michael Pittman. Sollte man die behalten für die nächsten 2 Jahre im Rebuild oder für Firsts weggeben? Ja, gut, genau. Einfach mal hier die Frage an dich. Was würdest du denn mit den Jungs machen?
Also wahrscheinlich, wenn ich gerade jetzt spezifisch, also erstmal grundsätzlich, also wenn ich in einem deepen Rebuild bin, und er spricht hier von 2 Jahren, ne, wahrscheinlich vielleicht, ne, man weiß das nie, dann muss auch alles gut laufen, dass es dann auch wirklich nur 2 Jahre sind, ne, genau, also ein länger dauernder Rebuild, dann muss man schon gucken, dass man einfach auch, ja, ich sag mal, Values mitnimmt. Jefferson sieht jetzt zum Beispiel extrem gut aus. Natürlich sieht einfach aus wie ein Superstar. Aber in der Regel hat man ja als Rebuilder dann auch nicht das allergrößte Kapital und muss man schauen, dass man dann wirklich auch mehr dazu bekommt. Und dann kann es eben bei guten, also man hat ja keinen Druck, die Spieler abzugeben, aber bei sehr guten Angeboten kann man die Leute dann schon abgeben. Besonders, weil man ja auch immer bedenken muss, die scoren ja auch Punkte. Und wenn jetzt, ich sag mal, die drei deine einzigen Spieler sind und du startest 10 Spieler, dann ist es wahrscheinlich egal, dann fällt es nicht ins Gewicht. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein kleines Line-up hast und die dann ihre Boom-Weeks haben, wie Jefferson letzte Woche oder sowas, dann kann das natürlich schon auch mal ein Matchup gewinnen, wodurch du dann vielleicht nicht mehr den First Overall Pick, sondern auch den vierten bekommst, ne? Wenn du jetzt das ein, zwei, dreimal passiert. Ja, dementsprechend kann man das so pauschal nicht sagen, aber wie gesagt, wenn gute Angebote kommen, dann kann man durchaus überlegen, die auch wegzutraden.
Absolut. Und ich würde hier allerdings, ich finde, die sind noch nicht ganz so im, also ich finde, die sind einfach unterschiedlich zu beurteilen, die drei Spieler. Bei Justin Jefferson, ich habe es letztes Jahr schon zwei, ich glaube, ich hatte ihn in irgendwie 4 Ligen und zweimal habe ich ihn dann getradet, weil ich in den jeweiligen Teams halt im Rebuild war. Und ja, ich finde einfach, Justin Jefferson war dann zu dem Zeitpunkt der Dynasty Wide Receiver 1 und ich glaube, ja, das ist er auch jetzt so geteilt mit Ja'Marr Chase wieder oder immer noch, wie auch immer. Ich sehe keinen Value-Gewinn mehr möglich. Also Justin Jefferson ist an dem Punkt, der wird nicht mehr dazu gewinnen. Das heißt, wenn der Value von Justin Jefferson in deiner Dynasty sehr hoch ist, so hoch ist, wie er sozusagen jetzt am Markt sein sollte, dann ergibt es meiner Meinung nach Sinn, Justin Jefferson eben abzugeben. Und das ist ein Spieler, also für den solltest du halt drei First-Round-Picks irgendwie bekommen. Wahrscheinlich, vielleicht geht das mit Wide Receivern dann wieder nicht so ganz, aber also so in der Range, sage ich mal, könnte ein Angebot schon kommen. Oder du hast jemanden, oder du bekommst halt einen DJ Moore und einen First Rounder. Oder halt, und sogar vielleicht noch was drauf im Moment, weil dessen Value auch schon wieder im Arsch ist. Also da. Das führt eigentlich ein bisschen dahin, wenn man über Justin Jefferson spricht, als Rebuilder will ich nicht wenige sehr stabile und werthaltige Assets haben, sondern ich will mehrere Assets haben. Da will ich auch mehr Tiefe im Roster haben quasi. Keine besonderen Superstars drin unbedingt, aber viele, deren Wert halt in den nächsten Jahren oder sogar speziell eigentlich im nächsten Jahr massiv steigen kann. Ich will Picks haben und ich will junge Spieler mit Entwicklungspotenzial haben. Und da, finde ich, gehört Jalen Waddle zum Beispiel schon noch rein. Da glaube ich nicht, dass wir am Ende der Fahnenstange angekommen sind. Bei Michael Pittman wiederum, da bin ich nicht so ganz so überzeugt. Ich habe ihn ja schon massiv nach oben gerankt im Vergleich zur Offseason, aber ob der jetzt noch wirklich da in das Top-Top-Tier vorstoßen kann, da bin ich ein bisschen, da bin ich noch ein bisschen zurückhaltend. Da sind meiner Meinung nach die, ja, Peripherals so Richtung Target-Share, AR-Share und so weiter noch nicht so ganz da. Aber ja, will ich jetzt gar nicht unbedingt. Der ist natürlich, kann noch mal einen Schritt machen. Also von dem her finde ich, es kommt hier ein bisschen von Spieler zu Spieler drauf an. Natürlich immer auf die Frage, was bekomme ich dafür? Für einen First gebe ich da keinen der Spieler ab, ehrlich gesagt.
Oh, Pittman für einen Mid-First?
Ja, okay, gut. Kommt immer dran, welcher First ist das? Wenn das jetzt ein Trash-Team ist, das den 1-0-1 kriegen wird, dann trade ich den auf jeden Fall. Aber für einen Mid-First, ja, also mit First 22, dann bekommst du hier, also ja, wen bekommst du dann? Dann bekommst du halt zum Beispiel einen Garrett Wilson, vielleicht einen Traylon Burks. Ja, das ist ein super Deal. Hätte ich beide lieber als Michael Pittman.
Ja, genau, also da, genau, sehe ich das auch so. Den würde ich schon dann für einen First-Round-Pick, also mittlere, abgeben. Ja. Genau. Ja, das ist so. Also wie gesagt, ist hier auch ganz klar der Unterschied einfach auch, wenn du jetzt aber absehen kannst, nächstes Jahr willst du angreifen und du hast jetzt vielleicht viel Kapital auch sowieso. Ne, du hast jetzt meinetwegen schon 5 First Rounder, weil du dein ganzes anderes Kapital weggetradet hast und du weißt, nächstes Jahr soll es losgehen. Und dann würde ich die Spieler natürlich bei absurd guten Angeboten, kein Spieler ist jemals unverkäuflich, aber dann würde ich sie eher behalten. Und wenn ich im längeren Rebuild bin, dann eher verkaufen. Genau. Und genau, deswegen. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch, und das war jetzt so ein Move, gerade dieser Übergang von Rebuild zu hoffentlich Contender im nächsten Jahr. Aber ich habe in einer Liga zum Beispiel extrem viele First-Round-Picks gehabt. Ich glaube 5 oder 6. Und auch Second-Round-Picks. Und da habe ich gedacht, okay, ist natürlich eine Menge Draft-Kapital und man weiß nie genau, wie ist die Liga, ne? Also wie trade-happy ist die auch gerade, was den im Draft angeht, ne? Wir reden immer davon, Draft-Picks legen an Wert zu. Ja, ist auch richtig. Aber nichtsdestotrotz kann man die Picks manchmal auch nicht traden. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich gehe mal ein bisschen davon weg. Nachher muss ich alle meine Picks selber durchführen. Das ist halt immer dann blöd. Na gut, in der Regel wird man sie schon los, aber man weiß es nicht. Und dann habe ich jetzt mit einem Owner, der, ja, bei dem ist es einfach schlecht gelaufen das Jahr, der da eigentlich ein Contender und hat aber richtig reingeschissen. wo ich aber auch denke, dass er vielleicht gegen Saisonendspurt nochmal ein paar Partien gewinnt. Und dann habe ich von ihm Saquon Barkley gekauft. Für seinen First, also aktuell wäre das der 1-3 und seinen Second, also 103 und 203. Und ich gehe davon aus, dass er hinten raus noch ein, zwei Spiele gewinnt. Wahrscheinlich dann eher so, der Pick, also eher so im frühen Mittelfeld ist. So 1,5, sowas in der Range, 1,4, 1,5. Und ich habe sowieso schon den ersten Pick. Also mir kann mein Team, egal was passiert, der erste Pick ist mir nicht mehr zu nehmen. Und dementsprechend habe ich gedacht, okay, wir haben ja in der letzten Folge auch drüber gesprochen, ne, bei Saquon Barkley. Der wird auch gegen die Bucks nochmal ein schlechtes Spiel haben. Das ist genauso gekommen. Und ich hoffe einfach darauf, dass der jetzt nochmal ein gutes Saisonfinale hat, jetzt vielleicht auch mit anderem OC. Ne, also Jason Garrett ist ja auch raus. Ich denke, ich glaube, das hat auch jeder schon mitbekommen. Genau. Und dementsprechend bin ich da eigentlich sehr positiv und glaube einfach bei Saquon Barkley, dass der aktuell so günstig ist wie nie und dementsprechend dann da auch ein Wertgewinn zu erzielen ist. Und gerade solche Spieler ist halt für Rebuilder, die so jetzt gerade in der Range sind, sind auch vielleicht interessante Moves. Ne, um das einfach mal zu sagen.
Absolut. Also im Prinzip geht es als Rebuilder für mich immer darum, einfach nur Wertgewinn zu erzielen und die Möglichkeit sich zu geben, Wertgewinn zu erzielen. Das heißt, es muss auch kein, ich bin viel risikobereiter. Ich bin viel eher bereit, in einen Tour oder einen Zach Wilson zum Beispiel auch zu investieren, weil ich sage, okay, vielleicht wird das nichts mehr mit den Jungs, vielleicht ist das quasi ein Totalverlust von meinem Kapital, aber vielleicht reißen sie es auch noch und legen halt an Wert zu. Das heißt, es kommt super auf den Preis des Assets an, was ich halt, also was ich jetzt für den bezahlen muss. Und dann überlege ich mir, okay, was sind jetzt die möglichen Outcomes bei dem Ganzen? Und wenn ich mir überlege, hey, vielleicht bekomme ich jetzt Zach Wilson mittlerweile schon für einen Second-Round-Pick bei dem einen oder anderen, warum soll ich den jetzt nicht investieren? Selbst wenn es ein früher Second-Round-Pick ist, ich den als Rebuilder eigentlich haben will, warum soll ich es jetzt nicht probieren, den auch in Zach Wilson zu investieren? Der kann jetzt ein gutes Saisonfinale haben, der kann im nächsten Jahr gut spielen, dann ist ein Wertgewinn möglich. Das heißt, ich will einfach weg von nur sicheren Assets hin zu denen, die einfach vielleicht auch gerade wirklich am Boden sind und probieren nochmal was. Wenn es dann schief geht, geht es halt schief.
Ja, genau. Und das ist eben auch das bisschen, so ein bisschen die Risikostreuung. Man hat ja immer, wenn man jetzt zum Beispiel auch viele Draftpicks hat, gerade was Second- und Third-Rounder und so sind, wo eben die Hitrate, wir erleben es halt dieses Jahr auch wieder, die Hitrate ist halt durchaus gemixt, kann man sagen. Und ich sag mal, da ist es, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie übers Jahr viele Spieler verkauft hat und hat jetzt vielleicht 5 Seconds und 5 Thirds, dann kann es auch Sinn ergeben, jetzt zum aktuellen Zeitpunkt einfach mal rauszugehen und guckt, ja, welche Spieler sind jetzt gerade vielleicht in einem Formtief oder sowas, und dann überlegt man, was wären sie aktuell wert, also wenn man sie jetzt selber verkauft, was wären sie mir wert, und dann gehe ich einfach einen Schritt runter und das biete ich einfach mal. So, geh raus und biete, schmeiß, mach ein paar Angebote für Spieler und ja, vielleicht kriege ich die Spieler. Ne? Vielleicht sagt einer, ja, okay, ne, das ist natürlich, ich sag mal, da wird man viele Angebote rausschicken müssen, aber niemand verkauft gern Unterwert, aber beim einen oder anderen, der sagt dann, nee, komm, ich habe wirklich den Kaffee auf von Spieler XY und mag es mir nicht mehr ansehen, deshalb, ja, hier ist deiner.
Ja, definitiv. Immer ein bisschen gucken und ein bisschen schauen, wer könnte, wo könnte die das Frustrationslevel einfach auch gerade sehr hoch sein. Das ist durchaus zu empfehlen. Und da kann man eben egal wo einkaufen. Da kann man bei einem Rebuilder einkaufen, da kann man bei einem Top-Contender einkaufen, wo auch immer. Und ich bin auch nicht dagegen, als Rebuilder auch mal einen älteren Spieler zu kaufen. Also was heißt älter? Der muss jetzt nicht 34 sein, ist schon klar. Aber wenn der jetzt 28 ist, aber meiner Meinung nach einfach, weil er gerade eine Verletzung hat oder sonst etwas, also brutal billig ist, dann nehme ich das halt einfach und schaue dann, den halte ich bis zum Anfang der nächsten Saison und dann schmeiße ich ihn wieder auf den Markt. Und dann kann es, allein dadurch kann es schon Wertgewinn geben. Und die einfach so oft wie möglich mitnehmen.
Ja, ich sag mal, der beste Beispiel für das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist wahrscheinlich Allen Robinson, der einfach, ich sag mal, dadurch, wenn der jetzt Free Agent wird und woanders landen wird, dann kannst du ihn schon während der Free Agency, selbst wenn dir der Landing Spot wahrscheinlich nicht so gut gefällt, irgendjemandem wird er gefallen und dann kannst du ihn wahrscheinlich schon wieder für ein bisschen mehr verkaufen. Wenn du ihn jetzt für einen Second kaufst, kannst du ihn dann vielleicht für 2 Seconds oder vielleicht sogar einen First verkaufen. Musst du dann sehen.
Ja. Calvin Ridley, Michael Thomas, wir haben es jetzt so oft auch schon gesagt, das sind alles Spieler, da kann man einfach mal, sind zwar älter, aber ist egal. Ihr müsst nicht nur junge Spieler einkaufen, das ist nicht nötig. Genau. Und ich sag mal, bei den jungen Spielern auch jetzt jemand, ich weiß nicht, wie gehst du mit Spielern um, die jetzt bisher enttäuscht haben? Das heißt, jetzt sprechen wir hier Terrace Marshall, D'Ami Brown, weiß nicht, okay, Trey Sermon, glaube ich, den, ja, es ist ja Keyshawn Vaughns Cousin. und ich glaube, da machen wir jetzt mal einen Haken dran, aber die anderen beiden Wide Receiver, sagst du da, wenn du die als Rebuilder am Team hast, wartest du da noch ab? Gibst du ihnen noch eine Chance oder sind wir jetzt eigentlich in dem Moment, wo wir letztes Jahr mit Jalen Reagor waren und von jetzt an geht es eigentlich nur noch weiter bergab?
Puh, ja, finde ich schwierig. Also Terrace Marshall möchte ich noch nicht aufgeben. Ja, das ist so ein Spieler, keine Ahnung, würde ich jetzt einfach noch nicht abgeben, weil er, ich sag mal, auch durchaus auf dem Feld stand, okay, dann aber auch wieder Verletzungen hatte und den will ich auf jeden Fall noch mal sehen, aber es gibt sicherlich Spieler, Dyami Brown oder sowas, wenn mir dafür wirklich jemand was gibt, dann bin ich auch zufrieden, wenn ich den Roster-Spot wieder bekomme. Also dann, wenn ich dann einen Drittrunden-Pick, einen frühen vielleicht für bekomme, dann ja, nehme ich den und dann ist es gut. Aber ich glaube einfach, dass du die auch schwierig verkaufen kannst aktuell.
Ja, ich habe halt so den Eindruck, dass gerade bei Terrace, deswegen ist das halt so ein bisschen das Ding. Es gibt halt viele, die so auf Buy Low schon abfahren, die da jetzt halt den Discount nehmen wollen. Und ja, bei Terrace, ich muss schon sagen, ich bin schon ein bisschen skeptisch. Es gibt eine Entschuldigung für jeden Carolina Wide Receiver, dass er nicht performt und das ist Sam Darnold geschuldet. Aber dass dieser Brandon Silvstra da so eine Rolle spielt und Terrace Marshall irgendwie das nicht eindeutig für sich hat, gefällt mir schon nicht besonders gut, das muss ich schon ehrlich sagen. Und könnte schon sein, er war ja einfach hoch davor und ich habe ihn ja auch sehr gern gemocht. Ganz ehrlich, wenn ich jetzt hier einen Second Rounder bekomme für Terrace Marshall, dann glaube ich, ist er bei mir auch, bin ich jetzt, dann schicke ich ihn, glaube ich, weiter.
Ja, ausschließend kann man das nicht. Also, ich sag mal, wenn man einen Second Rounder bekommt, aktuell, ja, dann könnte ich es mir auch überlegen. Zumindest, ich sag mal, ich habe ihn ja ein paar Mal öfter, wenn ich ihn dann, ich sag mal, dafür würde ich ihn wahrscheinlich irgendwo, würde ich meine Shares schon ein bisschen reduzieren. Das kann man schon fairerweise sagen. Natürlich, da muss man realistisch sein, aber ja, wie gesagt, komplett raus bin ich da auf jeden Fall noch nicht. Aber klar, kann natürlich sein, kann natürlich schlecht laufen. Und da bin ich auf jeden Fall gespannt. Quarterback Play war wirklich, boah, ne? Also,
Ja, katastrophal halt.
ja.
Kann man nicht entschuldigen. Das ist so übel. Aber ja, also das ist halt so ein bisschen die Balance meiner Meinung nach. Man muss in unsichere Assets reingehen, die einem auch mal nicht so gut gefallen, wenn man halt keine Picks mehr bekommen kann. Und gleichzeitig will man halt Wertgewinne erzielen. Das geht nicht mit den Top-Kandidaten. Also anderer Spieler, Ja'Marr Chase, ist halt so. Das ist genau das gleiche wie Justin Jefferson letztes Jahr für mich. Was mache ich mit dem als Rebuilder?
Ja, schwierig, ne? Also, wenn ich jetzt im nächsten Jahr angreifen will, dann halte ich ihn auf jeden Fall. Also, beziehungsweise, ja, kommt drauf an. Wenn mir jetzt einer Justin Jefferson plus ein Second anbietet, dann nehme ich das. Ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage, was kann ich für ihn bekommen? Also, wenn ich irgendwo innerhalb der Top 5 Receiver traden kann und einen Pick dazu bekomme, dann mache ich das wahrscheinlich.
DK Metcalf und ein First zum Beispiel.
Ja,
Gibt
und ein
sicher Deals,
First,
gibt
wenn.
100%.
Also
Ja,
wenn,
aber was glaubst du, was DK Metcalf oder AJ Brown und ein First?
ja, ist mir, also ich sag mal letztlich in diesen Top 5 jungen Receivern, ne, also Metcalf, Jefferson, ja, Jefferson,
AJ Brown,
AJ Brown,
Chase.
Chase, und den habe ich jetzt vergessen, Lamb.
Ja, gut.
So,
Lamb,
diese
ja.
in dieser 5, wenn ich da irgendwie einen plus einen First-Round-Pick bekomme, dann mache ich das immer, egal wer mir wen für wen anbietet. Wenn ich da hin und her zu traden einen First bekomme, mache ich das all day long, weil es mir
Ja,
da.
selbst wenn man halt noch was dazulegen muss, irgendwas in dem Second Round Value, dann lege ich den halt noch rein und nehme das
Klar.
trotzdem all day.
Ja, natürlich, klar. Also das wäre für mich ein absoluter No-Brainer, wäre mir einfach echt völlig egal, wen ich von denen habe.
Ja, genau. Das ist halt so. Und generell, wenn man jetzt halt, also auch da, ich habe vorher gesagt, bei Justin Jefferson drei Firsts, Ja'Marr Chase genau das gleiche. Wenn ich drei Firsts für den bekomme, dann zucke ich gar nicht. Dann drücke ich so schnell auf Accept, wie ich nur kann. Nicht, dass der andere sich das nochmal anders überlegt.
Also drei Firsts, solange sie jetzt nicht alle, ich sag mal, zum Beispiel
Ja,
10,
außer
11,
irgendwie
12
zwei
sind,
und ja.
dann nehme ich die eigentlich für fast jeden Spieler. Es gibt so eine Handvoll Spieler, bei denen man
Die
überlegen müsste, aber ich
Top, Top,
glaube,
Top Quarterbacks halt so ein bisschen
Top
hier. Das ist es.
Quarterbacks, wie gesagt, ich habe ja mal über Najee Harris, Jonathan Taylor muss man jetzt wahrscheinlich nach der Performance auch, nachdem wir sein Ceiling gesehen haben, muss man den wahrscheinlich auch damit ein, wo man sicherlich überlegen müsste. Aber danach wird es auch schon dünn. Also nach so irgendwie
Definitiv.
8 Spielern oder sowas.
Ich glaube, bei Ja'Marr Chase war halt die absolute Peak-Hype-Phase, die ist schon wieder vorbei, gell? Also
Ja,
das
natürlich.
absolut, absolut Übertriebenste war einfach vor 3 oder 4 Wochen, ich weiß nicht, wann das war, als er den Ravens da irgendwie 200 Yards eingeschenkt
Ja,
hat
klar.
und 2 Touchdowns oder was das war. Also da einfach, ich glaube, da hättest du das fast von irgendeinem Verrückten, hättest du das echt bekommen können, glaube ich.
Definitiv. Also letztlich, es war ja nun absehbar, dass Chase den Pace nicht halten kann. Also das wäre
Klar,
absolut
klar.
geisteskrank gewesen. Und ich glaube, damit, allein die Touchdowns, da hat auch niemand dran geglaubt. Jetzt muss man mal gucken. Genau, nach dem Baltimore-Spiel mit seiner, ja, es waren dann 33 PPR-Points. Genau, da war sicherlich, da war wirklich das Ceiling und da hättest du es echt verlangen können. Aber ja, also er ist trotzdem ein Top 5 Dynasty Receiver. Das können wir, glaube
Keine
ich, ohne
Frage.
Frage festhalten. Und ja, da brauche ich die drei First schon, sonst halte ich ihn einfach.
Ja, 2 wären mir auch zu wenig. Das muss ich auch
Ja,
sagen.
ja.
Also das wäre mir dann auch zu wenig. Auch für Justin Jefferson wären mir 2 Firsts allein zu wenig. Gerade wenn das dann ein Contender ist, weißt du, so ein Late-22 First, wenn ich das
Ja.
schon weiß,
Ja.
also was habe ich dann noch für eine Chance, dass das mehr wert ist? Das
Ja.
wird dann schon sehr schwer.
Ja, nee, nee, also das wird nicht
Genau.
gehen.
Genau. Das vielleicht nochmal dazu, einfach die Elite-Spieler, auch wenn es einem wehtut, ich meine, das will man nie abgeben, solche Jungs, aber man muss dann auch vielleicht daran denken, ey, ich habe den doch hier an 104 gedraftet oder 105 gedraftet, das war nur ein First-Round-Pick, jetzt habe ich die Chance, 3 zu bekommen
Ja.
oder 2 Firsts und noch einen Spieler oder weiß ich nicht, hier, wir haben es ja auch schon gesagt, Javonte Williams plus irgendwas, wo der Hype einfach noch kommen kann, dann ist das jetzt einfach noch die Chance.
Ja, alles, was Spaß macht und genial ist oder wo alle drauf abfahren, das ist natürlich das, womit du am meisten, ich sag mal, Wertzuwachs generieren kannst und letztlich dann auch die wirklich starken und unbesiegbaren Teams baust, ne? Das ist nicht, indem du wirst nie oder seltenst ein Lineup haben, wo du nur irgendwie Leute hast, die du absolut geil findest, die jungen, shiny Assets und ja, das ist selten der Fall, dass man sowas hat und genau, so
Ja,
sehen halt meist keine
absolut.
Contender aus.
Definitiv, definitiv. Genau, okay. Das noch dazu. Ich weiß nicht, hast du ansonsten noch direkte Punkte für die Rebuilder?
Nö, wie immer, so, ich sag mal, nach verletzten Spielern immer so ein bisschen gucken, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Da kann man immer noch mal ein Schnäppchen machen. Ja, ansonsten, ja, Spieler, gut, haben wir auch oft gesagt, die eben Free Agent werden und vielleicht in eine bessere Situation kommen. Ja, alle, die Gallup gekauft haben, haben natürlich jetzt schon wieder ein Verkaufsfenster. Das muss man sicherlich auch sagen. Also das hat sich schon gelohnt, die Investition, wenn man es getan hat. Und ja, aber auch, wie gesagt, Allen Robinson, Chris Godwin, auch wenn der wahrscheinlich nicht günstig zu haben ist, aber da ist sicherlich nochmal eine Steigerung drin, denke ich. Und ja.
Chase Claypool, so jemand, der auch enttäuscht ist. Keiner, der wo die Situation, also wo er das Team wechselt, aber die Situation um ihn rum kann nächstes Jahr ganz anders aussehen.
Ja, Daniel Mooney finde ich auch interessant, weil, wie gesagt, also.
Ah, da sind wir wieder eine Woche zu spät einfach, gell?
Ja, klar. Aber
Das ist.
ja, aktuell, ne, wenn jemand sagt, oh ja, aktuell ist ja jetzt hier der 1 Receiver, aber vielleicht kommt Robinson ja wieder, dann ja, naja.
Ja, und man kann auch, finde ich, was man halt noch aktiv machen kann, ist unbedingt zu gucken, wer ist in der Liga gerade so auf Position 6 oder 7 in der Tabelle und wer hat denn auch Bock auf jetzt Impact? Also da wirklich nochmal sagen, hey, schau mal. Und dann halt das Roster ein bisschen stark reden, so, hey, schau mal, du schaffst das doch rein in die Playoffs und da kann dir doch der und der Spieler jetzt noch helfen. Und halt muss man dann auch ein bisschen verkaufen. Also
Ja, klar.
auch mal wirklich gucken, schaut euch an, gegen wen die Jungs spielen. Und ihr müsst ja jetzt nicht nur Scheiße erzählen, sondern ihr könnt ja wirklich auch gucken, wer hat Rest of Season einen relativ einfachen Schedule in der Liga und wer schafft es wirklich noch rein in die Playoffs. Und dann einfach, also das, was diejenigen vielleicht selber erst nicht machen, weil sie halt nicht richtig gut spielen, dann übernimmt das halt für die und nutzt das als Verkaufsargument.
Ja, ich habe auch noch einen interessanten, also das geht jetzt so ein bisschen mit meinem nächsten Punkt einher, also aktiv am Waiver-Wire sein, das heißt immer so diese Backup-Running-Backs und so immer aufpicken und dann probieren zu verkaufen. Das kann immer mal ganz gut klappen, so kannst du irgendwie einen Fourth oder einen Third-Round-Pick noch eben einsammeln und ja, das finde ich ist noch ein Tipp und da gucke ich halt immer, wenn ich die verkaufe, wenn ich jetzt zum Beispiel Ty Johnson im Roster habe oder den vielleicht sogar noch vom Waiver Wire bekomme, dann gucke ich, okay, wessen Picks habe ich und wer spielt gegen die Spieler, deren Picks ich habe und also wenn das jetzt ein knappes Matchup ist, dann probiere ich diese Spieler einfach dem Gegner von demjenigen, der meinen, also dessen Pick ich habe, zu verkaufen. Also nochmal, ich sag mal, dass du praktisch einen doppelten Effekt daraus schlägst. So, das ist so irgendwie nochmal. Oder wenn ich irgendjemanden sehe, keine Ahnung, irgendwo Matchups immer mal gucken. Also das ist natürlich so ein bisschen Spielerei auch, ne? Weiß ich selber. Das ist jetzt irgendwie kein, wer weiß was für ein Tipp. Aber manchmal kann das schon ganz witzig sein. Und so kannst du halt vielleicht deinen Pick nochmal, den du hältst, nochmal ein bisschen interessanter machen.
Absolut. Ja, klar, es sind die kleinen Teile so ein bisschen des. Das ist das Mikromanagement, das könnt ihr betreiben und ja, am Ende kann sich das alles auszahlen. Es geht nicht mal immer darum, was man direkt im ersten Schritt für ein Value in dem Deal bekommt. Ja, kann bei sowas ganz explizit einfach auch ja, dabei helfen, ja, euch selbst also durch die Hintertür ein bisschen dann weiterzubringen.
Ja, am Ende des Tages verkaufe ich natürlich den Spieler an jeden, außer wenn ich jetzt, also wenn ich ihn an die anderen nicht loswerde. Aber es wären vielleicht zum Beispiel die Spieler, die ich zuerst frage. Ne? Nicht gerade die, die meine Picks halten, denen das helfen könnte. Deren Picks ich halte, so rum.
Absolut. Gut. Ansonsten noch irgendwelche Tipps, die wir jetzt nicht abgegrast hätten. Ich meine, vielleicht einmal ganz kurz. Ja, ich weiß nicht, abgesehen davon, auch hier glaube ich, brauche ich nicht dazu erzählen, was für Spieler man da jetzt im Moment als Rebuilder verkauft, dass du da jetzt vielleicht Tom Brady nicht mehr halten solltest. Das ist, glaube ich, klar. Matthew Stafford, was weiß ich, Ryan Tannehill, wenn jemand einfach Quarterback-Verstärkung braucht und noch bereit ist, einfach einen ordentlichen, guten Preis zu zahlen, weg damit. Niemanden auf Zwang verkaufen, also jetzt nicht Matthew Stafford für einen Second Rounder verkaufen, Gottes Willen. Das natürlich auch nicht, aber halt ja, kümmert euch aktiv einfach um das Roster und schreibt die Leute jetzt wirklich aktiv an, die in die Playoffs kommen können und dann geht auch noch was.
Jawohl.
Genau, okay, cool. Dann sind wir durch für die Woche. Lions, Bears ging schon los. Das werden wir jetzt direkt uns zu Gemüte führen, denke ich.
Ja, ich habe es hier schon,
Und
ich habe es hier schon nebenbei lautlos laufen.
haben wir schon den Swift-Touchdown oder Dalton-Touchdown?
Es wurde schon einmal gepantet jetzt von den Bears
Sehr
und
schön.
Dalton wurde beinahe intercepted. Also alles beim Alten.
Es läuft, es läuft. Ja gut, von Andy Dalton braucht ihr heute nichts erwarten. Ich habe für ihn getradet. Das ist also in der Jit für ihn getradet. Andy Dalton ist jetzt cursed.
Na gut.
Sorry dafür. Nee, passt. Ich danke dir auf jeden Fall für deine kurzfristige, dass du kurzfristig Zeit hattest auch, dass du sie eingerichtet hast. Perfekt.
Kein Problem.
Misch die Folge jetzt gleich ab für euch und dann, ja, wünsche ich allen eine schöne Woche und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
Alles klar, bis dann. Ciao.
Bis dann. Ciao, ciao.